Deutschlandfunk. Der Tag.
Wenn ich mal hungrig ins Bett gehe, dann vielleicht höchstens, weil ich Intervallfasten ausprobiere oder so. Es gibt aber Millionen Frauen, Männer, Kinder, die haben gar keine Wahl. Einer von 9 Menschen auf der ganzen Welt hat schlicht nicht genug zu essen. Kein Wunder, dass da der Chef des Welternährungsprogramms jetzt Alarm schlägt.
Wir haben 821 Millionen Menschen, die unter Hunger leiden. Ja, wir haben Fortschritte gemacht, aber wir haben heute 149 Millionen Kinder, die unterentwickelt sind. Das ist inakzeptabel, insbesondere wenn wir ein weltweites Vermögen von $300 Billionen haben, davon 100 Billionen allein in den USA. Sollte da ein Kind auf der Welt hungern müssen? Nein.
Nur hungern tun sie trotzdem. Warum eigentlich? Und wie bekommen wir in Zukunft alle Menschen satt? Und dann ist es Zeit, Bilanz zu ziehen und auch ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen. Ursula von der Leyen sagt der Truppe in Berlin Tschüss und will noch was werden in Brüssel. Und beim ganzen Schwelgen habe ich dann noch diese Schätzchen in der Extra-3-Pfund-Kiste gefunden.
Du bist unsere Mega-Harte, Föhnfrisur, Transalt-Granate, hui, hui, hui.
Wow, das ist einfach fantastisch.
Panzerpuppe, Chefin von der Billigtruppe.
Ui, ui, ui. Da müssen wir deutlich besser werden.
Oh ja.
Kanzlerin willst du gern sein? Frag doch mal das Volk. Das Volk sagt nein, nein, nein.
Die hat ein Imageproblem.
Du hast verloren, sagt Schönborn. Uschi von der Leyen.
Uschi von der Leyen.
Der Tag am 16. Juli 2019 mit Sarah Zerback. Hi. Es hilft nichts. Um zu verstehen, wie paradox das Ganze ist, muss man einfach mal Zahlen sprechen lassen. Während also 821 Millionen Menschen hungern, werden jedes Jahr 11 Millionen Tonnen Essen weggeworfen, allein in Deutschland. Es werden so viele Lebensmittel produziert wie noch nie. Und trotzdem haben wir auf der Welt nicht weniger, sondern sogar wieder mehr Hunger. Das muss mir mal einer erklären. Wilfried Bommert übernimmt das heute. Er beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Welternährung, unter anderem früher als Leiter der ersten Umweltredaktion beim WDR Hörfunk, jetzt als Autor und er hat sogar ein eigenes Institut für Welternährung gegründet, das World Food Institute. Hallo Herr Bommert, grüß Sie.
Hallo Frau Zerwack.
So, jetzt haben wir hier aktuelle Zahlen vorliegen. Der Hunger in der Welt ist tatsächlich zum dritten Mal in Folge gestiegen in diesem Jahr. Also nicht, dass es jetzt vorher gut gewesen wäre, aber tatsächlich gibt es da jetzt Rückschritte oder wie lesen Sie diese Zahlen?
Also es ist erwartbar. Wenn man sich die Ursachen des Hungers einmal ansieht, dann kann es gar nicht anders sein. Wir haben in der Welt zunehmende Situationen von Unsicherheit und Bürgerkriegen. Syrien, Libyen sind uns sehr nahe, aber auch in Afrika. Diese Kriege produzieren Hunger am Ende und weniger Nahrung auf den Feldern. Und wenn wir uns die Klimaveränderung ansehen, die wir in diesem Sommer so ein bisschen spüren, im letzten Sommer richtig gespürt haben, die gehen natürlich auch in anderen Kontinenten weiter, besonders in Afrika. Und die Konsequenz ist dort auch Hunger. Wenn wir uns die Landrechte ansehen, die Leute auf dem Land haben, das ist ganz miserabel zum Teil, besonders in Südamerika. Da werden Leute vom Land vertrieben, konsequent Hunger. Wenn wir uns die Frauenrechte ansehen weltweit, Frauen haben häufig in Agrargesellschaften überhaupt keine Rechte, keine Landrechte, Konsequenz Hunger. Mhm. Wenn man sich also alles dieses ansieht, muss man sich wundern, dass es nicht noch mehr Hunger gibt.
Da kommt ganz schön viel zusammen. Da müssen wir, glaube ich, in all diese Punkte, die geben es zumindest her, da nochmal nachzuhaken. Gibt es denn gar keine Fortschritte? Also ich meine, das Problem ist ja schon so wahnsinnig lange bekannt. Sie wissen das aus eigener Erfahrung.
Ich sehe keine Fortschritte bisher. Im Gegenteil. Ich glaube, was die Zahlen jetzt zeigen, ist vielleicht die Spitze des Eisbergs. In all den Bereichen, die ich als Ursachen eben aufgezählt habe, sind es eigentlich Verschlechterungen. Es gibt so Tropfen auf den heißen Stein, wo man sagt, okay, es wird tendenziell ein bisschen besser. Das ist da, wo vor allen Dingen humanitäre Organisationen unterwegs sind, wie Brot für die Welt oder auch Miserior oder die Deutsche Welthungerhilfe. Die machen lokale Projekte, die dann auch nachher was bringen. Aber die Frage ist, was bringen sie, wenn dann nachher wieder ein Krieg durchs Land zieht? Dann ist aller Erfolg wieder weg.
Numerisch gesehen, das habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, das ist richtig ein ganz großer Zeitraum. Also vor 100 Jahren, da gab es ja auch in Deutschland noch mehr hungernde Menschen als nicht hungernde Menschen. Ja. Und auch einige Zahlen sind jetzt seit den 90ern zurückgegangen. Aber die Probleme, die beschreiben sie eben als sich noch verschärfend. Vielleicht können wir da jetzt nochmal ins Detail gehen. Also Klimawandel ist vielleicht vielleicht jetzt eins der aktuellen und drängendsten Probleme, obwohl ich will das gar nicht gewichten. Es ist eines der drängenden Probleme. Vor allem eben, Sie haben es gerade gesagt, auf dem afrikanischen Kontinent, der ja immer noch von Hunger auch am meisten betroffen ist. Was kann da ganz konkret getan werden, um die Schäden eben gering zu halten, um das zu ändern?
Also das ist ganz schwierig, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Was machen Sie, wenn eine Dürre sich mehrere Jahre lang ausbreitet? Da können Sie als Landwirt nichts mehr produzieren. Was machen Sie, wenn Überschwemmungen kommen? Dann sind die Saaten von den Feldern weg. Der zentrale Punkt ist, sich auf Extreme gefasst zu machen und Landwirtschaft klimaresilient zu machen, also widerstandsfähig gegen Klimabedingungen. Das heißt, man braucht eine vielfältige Landwirtschaft, wenn irgendetwas ausfällt, dass das andere dann umso besser wächst. Man braucht auch eine Landwirtschaft, die relativ einfach zu betreiben ist und ohne große Investitionen. Das heißt, vor allen Dingen ökologische Landbaumethoden müssten gefördert werden. Dann könnte man in vielen Ländern der Welt sagen, okay, wenigstens auf dem Lande ist man auf dem Weg, stabilere Verhältnisse zu erzielen. Das trifft noch längst nicht die Städte. Wir müssen uns ja vorstellen, dass besonders in Afrika Megastädte entstehen. Da kennen wir noch nicht mal den Namen von. Und wie diese Städte ernährt werden sollen, das ist vollkommen ungewiss.
Das einfach mal auch noch dazu gesagt, Sie sind ja studierter Agrarwissenschaftler. Also einmal Kleinbauern stärken eben vor Ort in den Regionen selber. Jetzt haben wir gerade schon gehört in dieser Auflistung der vielen, vielen Gründe, die jetzt hinter dem Hunger stecken, die These, wir hier bei uns in Deutschland, sagen wir mal ganz konkret, wir werden irgendwo auch satt auf Kosten anderer.
Das kann man so sehen, wenn man das global betrachtet. Also insbesondere unsere grenzenlose Fleischproduktion, die wir hier etabliert haben, ist einer der Gründe für die Fleischproduktion, also Schweinefleisch, Hühnerfleisch insbesondere. Es werden große Mengen an Futtermittel auf der Welt angebaut, vor allen Dingen in Südamerika. Und auf diesen Flächen, wo Futtermittel angebaut werden, können natürlich keine Nahrungsmittel wachsen. Das heißt, wir verknappen damit tendenziell durch die Art und Weise unserer Produktion und auch unseres Essens, unseres Fleischessens, die Nahrungsmittel woanders. Dadurch steigen Preise und Leute können sich ihre Nahrung nicht mehr leisten. Das ist der wesentliche Grund für Hunger, dass die Leute nicht genügend Geld haben, um sich Nahrungsmittel zu kaufen.
Also da mal die zugespitzte These, nur Vegetarier können die Welt retten.
Naja, auf jeden Fall wird es mit Vegetariern dann etwas entspannter in die Zukunft gehen. Wir wissen heute, dass die Fleischproduktion das größte Klimarisiko ist, was wir selbst produzieren. Für Fleisch wird ungeheuer viel Getreide angebaut. Im Getreideanbau und in der Fleischproduktion selbst entstehen ungeheuer viel Klimagase. Ungefähr ein Zehntel dessen, was die Landwirtschaft ausstößt an Klimagasen, kommt aus der Fleischproduktion. Das heißt, ohne da etwas zu ändern, können wir überhaupt das Klima nicht in den Griff bekommen. Wir sind mit Schuld an der Lage, die wir zurzeit beklagen.
Da kommen ja noch andere Faktoren dazu, zum Beispiel auch Handelsbedingungen. Sie haben das auch gerade schon angeschnitten. Was läuft denn da falsch auf dem Welthandelsmarkt, dass da einige Länder eben ja so unfair bei wegkommen?
Ja, der größte Skandal, der ist immer noch nicht abgebaut, ist der Agrarexporte der Industrieländer, insbesondere nach Afrika. Da werden vor allen Dingen überschüssige Dinge zu Niedrigpreisen in die Länder Afrikas geschickt. Und das führt dazu, dass die Preise für landwirtschaftliche Produkte in den jeweiligen Ländern dramatisch heruntergehen. Das freut natürlich die Leute, die in den Städten wohnen, weil die können da für billiges Geld am Ende sich ernähren. Aber die Landwirte können dafür nicht produzieren und damit machen wir mit unseren Exporten die Nahrungsgrundlage ganzer Länder kaputt.
So zum Beispiel liest man immer wieder billiges Milchpulver, das wird dann nach Westafrika verschifft und die lokalen Bauern, die brauchen sich da auch gar keine Milchkühe mehr anzuschaffen, weil mit den Preisen können sie nicht mithalten.
Genau, und das Gleiche trifft auch für Hähnchenfleisch zu, das ist das Gleiche. Bei anderen Produkten, bei Getreide und so ist es nicht ganz so tragisch, obwohl bei Mais auch. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Produkten, bei denen das sehr auffällig ist. Und wir wissen es seit Jahren, dass es so ist. Und es ändert sich international kaum etwas.
Dann wichtiger Punkt auch, also habe ich jetzt auch in dem Bericht gelesen, mal wieder die Kinder, die besonders drunter leiden, ist natürlich aus vielen, vielen Gründen fatal. Nicht nur, weil sie unsere Zukunft sind, aber eben auch, das haben Sie gerade auch erwähnt, Frauen. Wenn wir da vielleicht nochmal ins Detail gehen können, die sind tatsächlich auch unter den Betroffenen ganz stark vertreten. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass Frauen auf dem Lande vor allen Dingen Landwirtschaft betreiben. Und die Landwirtschaft, die sie betreiben, ist in der Regel eine ganz marginale Landwirtschaft. Die Frauen haben häufig kein Recht auf das Land, sondern sie machen das so mehr oder weniger im Agreement mit anderen. Das heißt, wenn sie nicht mehr geduldet werden, wird ihnen das Land entzogen. Sie haben auch kein Recht auf eine vernünftige Ausbildung in vielen Ländern. Und auf die Art und Weise ist dann die logische Konsequenz, dass sie sich selbst und ihre Kinder nur schlecht ernähren können. Und deswegen finden wir Frauen und Kinder sehr häufig in insbesondere afrikanischen Ländern unter den Unterernährten oder Hungernden.
Dann nochmal, also dieser ganz schwere Missstand, dass wir auf der Welt ja gleichzeitig nicht nur wahnsinnig viele Lebensmittel wegschmeißen, sondern es wird auch so viel produziert wie nie zuvor. Also rechnerisch ist schon genug da, ne?
Rechnerisch reichen die Ernten für 12 Milliarden Menschen. Das ist das, was wir am Ende dieses Jahrhunderts erwarten können.
Und wir haben noch keine 8, oder wo sind wir gerade?
Wir sind jetzt bei 7,6 Milliarden. Das heißt, es geht weiterhin aufwärts. Aber die Äcker der Welt sind eigentlich produktiv genug, um das herzustellen, was die Menschen brauchen. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir 30-50% unserer Nahrungsmittel wegschmeißen, dann wissen Sie, es kann auch doppelt so viel der Bevölkerung ernährt werden. Und wenn Sie sich gleichzeitig noch vor Augen führen, dass immer mehr Menschen hochkalorische Nahrungsmittel zu sich nehmen, also sprich Fast Food, also mehr essen, als sie eigentlich zum Leben brauchen, da ist nochmal eine Reserve drin. Das heißt, da ist ein ungeheurer Puffer, um Welternährung zu sichern.
Auch die Zahl der übergewichtigen Menschen steigt ja rasant. Auch das ist Teil dieses Berichts.
Das ist in der Tat so. Wenn man sich alles zusammen ansieht, Hungernde, 820 Millionen, Mangelernährte 1,5 Milliarden und Übergewichtige auch 1,5 bis 2 Milliarden Menschen, dann muss man sagen, ein Drittel der Weltbevölkerung wird heute schlecht oder gar nicht ernährt. Und das ist ein Skandal. Und die, die zu viel essen, essen es ja nicht, weil sie unbedingt Hunger haben, sondern sie essen es, weil sie die falschen Nahrungsmittel essen. Die essen Nahrungsmittel, die haben ungeheuer viele Kalorien, viel Zucker, viel Fett und viel Salz. Und die Konsequenz ist, da muss man nachher dann auch eine Zuckerbrause nachtrinken, um den Durst zu löschen. Das sind Nahrungssituationen, die führen zwangsläufig in immer mehr Übergewicht. Und die besonders Betroffenen heute sind die Kinder. Und die werden eines Tages die Erwachsenen sein und dann die alten Menschen. Und wir holen uns damit ein Riesenproblem in unsere Gesundheitssysteme, bei uns, aber auch schon in Afrika mittlerweile.
Also viele Fehlentwicklungen in ganz unterschiedliche Richtungen. Herr Bommert, jetzt beschäftigen Sie sich ja schon lange mit der Zukunft der Ernährung auch und damit, ja, wie wir es trotzdem vielleicht schaffen könnten, in Zukunft alle satt zu werden. Die Vereinten Nationen haben ja das erklärte Entwicklungsziel, bis 2030 den Hunger in der Welt zu beenden. Haben Sie da noch irgendeine Hoffnung, dass das gelingen kann?
Nein, ich glaube, die Vereinten Nationen sind zahnlose Tiger, die Organisationen, die sie haben, die können sich zwar große Ziele vornehmen, aber die Nationalstaaten, die sie am Ende umsetzen müssten, sind häufig nicht dazu in der Lage und auch nicht willens. Die haben Regierungen, die sind korrupt, die gucken nicht auf die Armen im Lande. Ich glaube nicht, dass wir diese Ziele, so ehrenhaft sie sind, am Ende mit unseren internationalen Organisationen und nationalen Regierungen durchsetzen. Am meisten setze ich immer noch auf die private Initiative, insbesondere der Institutionen, die auch einen ethischen Hintergrund haben, wie unsere Entwicklungsorganisation. Die können etwas bewirken, aber die können das ganze Geschiff nicht drehen. Insgesamt gesehen bin ich ausgesprochen pessimistisch, was die Zukunft der Welternährung angeht.
Oh Mann, wenn das jetzt jemand hört, der vielleicht noch einer ganz jungen Generation angehört, der muss ja wirklich, ja, fast schon verzweifeln, wenn man ihnen so zuhört.
Naja, ich bin schon ein bisschen älter. Ich sehe auch, dass die jungen Leute heute anfangen, ihr Geschick selbst in die Hand zu nehmen. Fridays for Future ist eine Bewegung, da hätten wir vor 3 Jahren nicht dran gedacht. Diese Bewegung hat politisches Gewicht. Und wenn es eine ähnliche Bewegung oder aus dieser Bewegung heraus auch eine Initiative zur Sicherung der Welternährung gäbe, würde ich dem sehr viel Chancen einräumen. Ich glaube, an so etwas fehlt es. Am Ende wird die Politik der Welt durch die Zivilgesellschaft organisiert werden. Und da müssen wir drauf setzen. Und ich glaube, wenn wir heute das ansehen, was die jungen Leute machen, können wir auch drauf setzen.
Ach, das ist aber nett, Herr Bommert, dass wir nochmal mit ein paar versöhnlichen und optimistischen Worten so in die Zukunft gehen können, auch wenn da viel, viel falsch läuft. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke Ihnen, Frau Zerbak.
Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Volker Wieker, begrüßt im Berliner Bendlerblock die neue Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen mit militärischen Ehren. Amtsvorgänger und jetzt Bundesinnenminister Thomas de Maizière begleitet seine Nachfolgerin. Gemeinsam schreiten sie die Front der Ehrenformation des Wachbataillons ab. Zum ersten Mal in der Geschichte deutscher Streitkräfte findet diese Zeremonie für eine Verteidigungsministerin statt. Der Gleichschritt zu den Klängen des Musikchors gelingt auf Anhieb.
Auf Anhieb ist ihr das gelungen. Ja, Wahnsinn. Danke auch für dieses tolle Lob. Noch so ein Schätzchen, das ich hier gefunden habe. Auf dem YouTube-Kanal der Bundeswehr diesmal. Am 17.12.2013 war das. Amtsantritt der neuen Bundesverteidigungsministerin. Ja, ist ja auch das Ressort des Kollegen Klaus Remme in unserem Hauptstadtstudio. Klaus, du warst damals dabei, vor 5,5 Jahren. Wie hast du denn Ursula von der Leyen damals erlebt?
Also ich kann mich noch sehr, sehr genau daran erinnern, denn es lag nicht so sehr daran, dass das jetzt die erste Frau war im Posten des oder im Amt der Verteidigungsministerin, sondern es war der vierte Advent, als von der Leyen gerade vereidigt entschied, nach Masai-Sharif zu fliegen. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, nicht nur sie hatte am vierten Advent eigentlich anderes vor, auch die, die mitgeflogen sind, hatten eigentlich anderes vor.
Herzlichen Glückwunsch. Ja.
Und deshalb war das so eine Mischung aus Begeisterung und natürlich einer richtig großen Neugier, was passieren würde, wenn Ursula von der Leyen als kompletter, ich sage jetzt mal despektierlich, Verteidigungsfrischling auf diese Truppe stoßen würde. In Masai-Sharif bei Soldaten, die das im Auslandseinsatz machen, wohl wissend, dass die neue Ministerin, wie gesagt, nicht nur die erste Frau im Amt ist, sondern auch eben von Militär keine Ahnung hat.
Klaus, da hältst du mich nicht auf den Stühlen, da muss ich natürlich rein. Das spielte natürlich eine Rolle. Glaubst du, dass so auch über einen Mann im Amt geredet worden wäre? Also ich meine gut, was jetzt lag es nur daran, dass sie nicht gedient hat oder wirklich am Geschlecht?
Nein, ich glaube, es lag in diesem Falle wirklich daran, dass, und das ist ja in anderen europäischen Ländern schon länger der Fall gewesen, dass es das erste Mal war, dass hier eine Frau dieses Amt angetreten hat und einem Ministerium vorstand, das quasi natürlich durch Wehrpflicht einerseits und Jahrzehnte gewachsen männlich geprägt war. Und das hat man auch beim Flug dann gemerkt. Wir waren die mitreisenden Journalisten, über 40. Ich habe es noch gezählt, mehrere TV- und Kameracrews und plötzlich Journalisten, die kannte ich gar nicht. Das waren nämlich Leute von der Boulevardpresse. Und die
wollten wissen, was sie anhat.
Thomas de Maizière überhaupt nicht begleitet. Da ging es dann ja auch immer nur um die Hard News. Und in diesem Falle ging es wirklich um die Story von der Leyen. Und ich glaube, das wäre selbst mit einem unerfahrenen männlichen neuen Verteidigungsminister anders gewesen.
Gut, jetzt muss man sagen, die Vorgänger, die waren ja auch alle irgendwo eher in Ressorts, die dem Ganzen ein bisschen näher stehen. Also Innenminister, Wirtschaftsminister oder so, wenn wir da an de Maizière und zu Guttenberg denken. Sie eben als ehemalige Ministerin für Soziales, Frauen, Familie, Senioren, Jugend, Arbeit und so weiter. So inhaltlich hat sie sich denn dann schnell reingefuchst?
Ja, total schnell. Und sie hat auch überhaupt nicht damit hinter am Berg gehalten, dass sie sich nicht auskannte. Sie war ja kaum in der Lage, die Rangabzeichen auf den Uniformen zu erkennen. Sie war ganz erstaunt nach einem Hintergrundgespräch, als es darum ging, können wir noch eine Frage stellen oder nicht, oder drückt die Zeit, und sie dann den General anschaute, sagte, haben wir die Zeit noch, und der General ihr erklären musste, wir fliegen, wenn Sie sagen, dass wir fliegen, denn Sie entscheiden den Abflugszeitpunkt. Das war so ein Aha-Erlebnis. Dann der Eindruck, als wir dann der Pressetross, die Ministerin vorneweg über das Gelände da in Masai-Sharif, große Militärbasis, schritten und ihr wurde auch militärisches Großgerät gezeigt, wie ganz bewusst ein großer Bogen um eine Drohne geschlagen wurde, auf das nur ja keine Bilder entstehen würden.
Oh, als hätte sie es geahnt, was da noch
Ministerin.
Kommt.
Ja, und vor allen Dingen, was gewesen ist, denn die Schlagzeilen von Thomas de Maizière, dem Untersuchungsausschuss und der Eurohawk-Drohne, die waren damals noch sehr frisch und da wusste sie schnell, vermintes Gelände.
Also sie musste schon auch so ein bisschen ausbaden, was ihre Vorgänger da verbockt haben.
Sie musste es möglicherweise nicht ausbaden, aber sie war gewarnt, wo die Gefahren lauern. Und das hat man dann ja auch schnell in den ersten Monaten gemerkt. Im Beschaffungswesen, da sagte sie, bin ich möglicherweise politisch am verwundbarsten. Wenn da was schief geht, dann geht es gleich um Millionen, vielleicht sogar um Milliarden. Das kann ich eine Zeit lang auf meine Amtsvorgänger schieben, denn diese Rüstungsprojekte haben einen jahrelangen Vorlauf. Aber das wird nicht ewig so weitergehen und so ist es dann ja auch gekommen.
Jetzt hat sie gleichzeitig aber auch selbst ganz ordentlich für Krisen gesorgt. Also die Kostenexplosion bei der Gorch-Fock haben wir jetzt noch im Kopf. Die Berateraffäre, wie ist da so die Bilanz auf der Seite?
Ja, die Gorch Fock würde ich jetzt, ich würde mal sagen, als ein Einzelprojekt, das fürchterlich schiefgelaufen ist, sehen. Das kann, glaube ich, annähernd jeden erwischen. Was das Beschaffungswesen und die Reform des Beschaffungswesens angeht, ist natürlich Ihre Strategie der ersten Amtsjahre Ausfluss der Erkenntnis, wie gefährlich dieser Sektor ist. Sie hat sich dann schnell mit Leuten umgeben, auf die sie sich ihrer Meinung nach verlassen konnte, nicht auf die bestehende Ministeriumsspitze, hat sich dann von außen, von McKinsey, Katrin Suder geholt, als Staatssekretärin zuständig für die Beschaffung. Und dann begann dieser ganze Komplex externe Beratung, der dann Jahre später für große Aufregung und einen Untersuchungsausschuss sorgen sollte.
Ja, und immer noch aufgearbeitet wird. Das ist ja, da ist ja noch gar kein Schlussstrich hinter.
Ja. Und übrigens auch nicht zu Ende ist, ne? Ja. Denn es ist völlig egal. Selbst wenn sie also jetzt heute Abend gewählt wird, dieser Untersuchungsausschuss wird weiter Fragen stellen.
Und habe ich mal gelesen, den Titel Missmanagement. Würdest du das unterschreiben oder ist das eher so ein bisschen diejenigen, die es böse mit ihr meinen, die ihr diesen Stempel aufdrücken?
Ich halte das für zu negativ, weil ich glaube, dass Katrin Suder als Staatssekretärin genau das gemacht hat, wofür sie eigentlich mal angeheuert wurde. Sie hat unheimlich viel aufgeholt, da war auch viel aufzuholen in Sachen Digitalisierung. Da wusste die Truppe selbst nicht, was sie eigentlich hatte und wo das, was sie hatte, eigentlich stand und ob es funktionierte. All dies war noch händisch auf Tabellen nachzulesen. Und das alles musste in natürlich diesem Riesenapparat auf Beine gestellt werden. Das hat seine Zeit gekostet. Deswegen ist es auch so, dass diese Trendwenden, die sie ausgerufen hat, egal ob es sich um Personal gehandelt hat oder um Finanzen oder in diesem Falle um Material, jetzt, selbst jetzt, 5,5 Jahre später, immer noch nicht so substanzielle Früchte getragen hat, dass eine spürbare Verbesserung eingesetzt hat und auch die Öffentlichkeit merkt, aha, in dieser Truppe tut sich was.
Wie hat denn die Truppe da überhaupt auf sie reagiert? Welchen Stand hat sie da?
Also wenn ich zurückgehe zu diesem ersten Besuch, da war natürlich auch die Neugier mit Händen zu greifen. 4. Advent, Masai Sharif, da wird eine Art deutscher Weihnachtsmarkt aufgebaut, da werden Lieder gesungen. Ich weiß noch, wie ich mit dem Mikrofon damals rumgelaufen bin. Soldaten in solchen Militärstützpunkten sind wortkarg in der Regel. Und da war eine verhaltene Neugier zu spüren, auch wirklich die Tatsache, dass man dieser Frau eine Chance geben wollte im Amt. Die Reihen derer, die Selfies mit ihr machen wollten, war erstaunlich lang. Das hat sich also vielleicht sicher über eine Stunde hingezogen, bis alle Bilder gemacht wurden. Die Neugier war groß, die Enttäuschung folgte für viele dann später.
Durch diese, Vorfälle und Dinge, die du gerade aufgezählt hast, oder was hatte da den Ausschlag gegeben?
Na, ich glaube nicht, denn die Tatsache, dass es Mängel in der Ausrüstung gibt, das war den Soldaten natürlich bekannt. Und ich glaube auch nicht, dass sie diese Verteidigungsministerin dafür verantwortlich gemacht haben. Denn das Argument auch von Ursula von der Leyen, diese Truppe wurde nach dem Ende des Kalten Krieges über viele Jahre klein gespart. Dieses Argument, das trug ja eine ganze Weile. Nein, es war wohl eher, würde ich mal sagen, ein befremdliches Verhältnis. Zum einen, weil da immer so eine Art Misstrauen war. Und das habe ich von Ursula von der Leyen, als ich sie noch gar nicht beobachtete, von Kollegen auch gehört, dass da immer dieser Verdacht ist, tut sie etwas, um in der Öffentlichkeit gut dazustehen, politische Risiken zu vermeiden, oder geht es ihr wirklich um die Sache? Das war so ein Zweifel, der immer so ein bisschen nagte. Und dann war da natürlich die Rechtsextremismusdebatte, der Vorwurf des Haltungsproblems in der Truppe insgesamt, die Durchsuchung von Kasernen. Für mich kein Wunder, dass die Soldaten das als Misstrauen empfunden haben.
Ja gut, aber die haben ja auch einiges gefunden, so ist es ja nicht, ne?
Ich glaube, die Bilanz war dennoch schmal. Also sie taugte, was immer man gefunden hat, sicher nicht für einen Generalverdacht. Und es zeigt mir auch die Tatsache, dass sie sich dafür entschuldigt hat, dass sie selbst eingesehen hat, dass sie da zu weit gegangen ist.
Und sie selbst, was glaubst du, wird sie das Amt vermissen? Oder ist sie ganz froh, dass es los ist?
Ich glaube, sie ist froh, dass sie es los ist. Denn diese Schlagzeilen, und ich sitze gerade an einem Kommentar zur Amtsführung und zur Bilanz von von der Leyen, und ich habe irgendwie nach und nach das Gefühl gehabt, wenn ich so ein bisschen auch zurückgeschaut habe, das Ganze hat sich zu einem richtig dicken Knoten entwickelt, zu einem Druck, der gestiegen ist. Mit jeder weiteren Schlagzeile, mit jedem weiteren kritischen Bericht des Wehrbeauftragten musste man den Eindruck gewinnen, diese Bundeswehr, das ist ein Tanker, der lässt sich so langsam, so schwer drehen, dass das in einer politischen Biografie, einer Amtszeit, einem Verteidigungsminister wirklich nicht gegeben ist. Ich habe heute Morgen aus Spaß mal nachgeguckt, um zu gucken, wie heikel dieser Sitz ist. Wir haben bisher 9 Bundeskanzler, Kanzlerinnen gehabt und von der Leyen ist die 17. Verteidigungsministerin der Bundesrepublik. Ne, das zeigt so ein bisschen das Risiko, die Halbwertszeit einer Amtszeit auf diesen Sessel.
Ja, und gleichzeitig gab es ja gerade ganz am Anfang heftige Spekulationen, ob sie eben nur in dieses Schlüsselressort gehievt wurde, auch von der Kanzlerin, weil ja da noch ganz Großes folgen sollte. Also Kanzlerin wird sie jetzt ja aktuell wohl eher nicht, aber vielleicht EU-Kommissionschefin.
Ja, aber ist doch interessant, nicht wahr? Denn diese Frage wurde gestellt und es hieß ja auch damals immer, wer sich auf diesem Stuhl behaupten kann, auf dem Stuhl im Bendlerblock als Verteidigungsministerin, der hat sicherlich das Zeug, als Nachfolgerin für Angela Merkel in Frage zu kommen. Das ist ja eine Frage, die, das ist ja eine Spekulation, sollte zum Beispiel Jens Spahn jetzt Ambitionen entwickeln und eine Aussicht auf diesen Job, wenn Ursula von der Leyen das Amt zur Verfügung stellt, dann wird man sich wieder fragen, läuft sich hier einer warm für höhere Aufgaben?
Und oder wird warm gelaufen, genau. Also da brodelt die Gerüchteküche schon ganz ordentlich bei euch in Berlin.
Ja, das ist so. Und es sind natürlich wahnsinnig viele Namen, weil wahnsinnig viele Szenarien denkbar sind, von einer einfachen Nachbesetzung bis zu einer großen Kabinettsumbildung, wo dann vielleicht auf 2, 3, 4 Ministersessel Neuentscheidungen anstehen. Angela Merkel hat gerade eben bei einer Pressekonferenz im Kanzleramt gesagt, das Ganze werde schnell entschieden. Das ist auch kein Wunder, denn die Verteidigungsministerin, sie ist etwas Besonderes im Kabinett. Sie ist die sogenannte IBUK, IBUK, die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt.
Ach, guck.
Und wir wissen alle, es kann etwas passieren, jede Minute kann irgendetwas passieren. Ein feindliches Flugzeug, das in den Luftraum eindringt, so etwas hat Entscheidungen zur Folge. Und ein Verteidigungsminister, eine Ministerin muss in der Hinsicht in jeder Sekunde greifbar sein.
Kennt man ja sonst nur aus dem US-amerikanischen, FLOTUS und POTUS und so
E-Book. Ist auch keine schöne Abkürzung, oder? E-Book?
Nee, wirklich nicht. Ja. Aber jetzt nochmal so abrundend. Ich habe gestern noch gesagt, ach, das ist ja konsequent von ihr. Also hier im Podcast auch, da kam gerade die Eilmeldung, Ursula von der Leyen geht aus dem Verteidigungsministerium, ist konsequent, da setzt sie alles auf eine Karte. Aber ehrlich gesagt, eine Alternative hätte sie da auch gar nicht gehabt, oder?
Ich habe ja meine Zweifel, ob sie nun wirklich volles Risiko gegangen ist. Ich glaube, sie kalkuliert sehr, sehr sorgfältig. Sie denkt mit Sicherheit nicht an ein Ende ihrer politischen Karriere. In ihrem Tweet gestern sagt sie, ich will mich mit voller Kraft Europa widmen. Ich halte es durchaus für möglich, dass sie im Falle eines Scheiterns eine Option hat. Auf einen Kommissarsposten möglicherweise, aber in jedem Fall auf eine Karriere in Brüssel.
Es ist tatsächlich ja eine spannende Kiste gerade. Welche Karriere Ursula von der Leyen in Brüssel macht, da wissen wir in der nächsten Episode der Tag auf jeden Fall schon mehr. Ich werde reinhören. Ann-Kathrin Büsker wird ins Mikrofon sprechen. Ich freue mich drauf. Danke fürs Hören und tschüss.